Weißabgleich.
Hallo und herzlich willkommen bei Weißabgleich. Das ist der Taz-Podcast von People of Color für People of Color. Mein Name ist Saskia Hödel. Ich bin Ressortleiterin von Taz 2 Medien. Neben mir sitzen noch zwei Menschen.
Hallo, mein Name ist Malaika Ribusumwami. Ich bin auch Redakteurin im Gesellschafts- und Medienressort Taz 2.
Hallo, ich bin Lalon Sander, ich bin Chef vom Dienst bei taz.de.
Und wir sprechen heute über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, das aber tatsächlich durch Feedback, das wir per E-Mail bekommen haben, auch nochmal angeregt wurde, und zwar sind das Kinder of Color. Wir alle sind People of Color, wir alle waren mal Kinder. Ja.
Ja, ist so.
Genau, und eigentlich hatten wir in der Vorbesprechung im Konzept schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das eigentlich auch dass wir uns da gut austauschen könnten, dass wir sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dass wir ganz unterschiedlich aufgewachsen sind. Und wir haben nach der ersten Folge eine E-Mail bekommen von Kerstin. Und die hat uns beschrieben, dass sie eine weiße Mutter einer schwarzen Tochter ist. Und dass sie das total interessant fand, wie wir uns hier ausgetauscht haben, und dass sie denkt, dass sie da noch viel dazu lernen kann. Und der Satz, der mich am meisten beeindruckt hat von ihr, war, dass sie so versuchen kann, die Welt ihrer Tochter zu verstehen, auch wenn sie das nie vollständig können wird. Und ich war total begeistert, weil ich meine, das war schon irgendwie so die halbe Miete, dass alles gut läuft, anzuerkennen, dass man es vielleicht gar nie nachvollziehen kann. Genau, hallo Kerstin erstmal, falls du zuhörst, danke für die Mail. Wir alle haben auch selber Kinder.
Oder fast.
Malaika, wie geht's dir?
Ich bin aufgeregt. Also man muss ja dazu sagen, ich erwarte erst mein erstes Kind Ende September und beginne jetzt so ein bisschen mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Neulich war meine Mutter in Berlin und dann habe ich mir wieder gedacht, boah, die hat mich eigentlich so toll und so empowermentmäßig erzogen und war immer so, ich habe den und den guten Spruch für den und den, der dich im Kindergarten geärgert hat, und stand so voll hinter mir. Und dann habe ich plötzlich mega Angst bekommen und dachte mir so, oh Gott, ich kann nicht in diese Fußstapfen treten, und bin in so einer vollkommen neuen Situation dann vielleicht nicht gleich ab September, aber so spätestens Kita-Alter. Und dachte mir so, was mache ich jetzt? Jetzt brauche ich so ein How-to-Lernbuch.
Ja, ich glaube, es ist total schwierig. Also Kita ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mich da tatsächlich viel damit auseinandergesetzt. Ich hatte total Angst, dass mein Kind in so eine Kartoffelkita kommt. Aber wie vermeidet man das? Also du kannst ja nicht, die Kita-Plätze sind sowieso rar. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt einen hast. Ich fand es aber total interessant. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe vorhin gesucht nach der Quelle, ich habe sie aber nicht gefunden, dass Kinder ab 2 Jahren anfangen, die optische Unterschiede zu erkennen. Also, dass es total wichtig ist, sie Kinder vorher dazu zu bringen, sich positiv damit auseinanderzusetzen, dass nicht alle Menschen gleich aussehen. Und ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht, wie man das tut, und bin dann auch draufgekommen, dass es für Kinder unter 3 ganz wenig Bücher gibt, in denen Diversity stattfindet, ohne explizit stattzufinden. Also ohne so dieses, ne, übertriebene, weiß nicht, wisst ihr, was ich sagen möchte? Diese übertriebene Darstellung von Menschen, die anders sind. Also das macht mich auch total kirre. Es gibt dann immer so Bücher, wo so ein Tier, so der merkt, dass es anders ist, ne? Und das ist aber eigentlich nicht das, worauf ich hinaus wollte für mein Kind. Ich wollte eigentlich, dass er einfach nur so nebenbei mitbekommt, dass das total normal ist, aber nicht so aufs Auge drücken. Lalon, du hast ja jetzt auch ein Kind. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Es ist auch schon ein bisschen her, ne?
Ja, danke. Genau, unser Sohn ist jetzt 3 Monate alt. Er liest noch nicht. Er geht auch noch nicht zur Kita, aber wir suchten halt auch eine Kita, was in Berlin sehr, sehr schwierig ist. Und tatsächlich, ich habe auch dieses Bücherproblem. Ich habe angefangen, so in Buchhandlungen zu gucken, was gibt's eigentlich so für Bücher für ganz kleine Kinder, irgendwie meine 100 ersten Wörter. Und dann sind das eigentlich ganz gute Bücher, die dir erzählen, was für Gefühle du haben kannst und so. Die sind aber illustriert dann mit so einem kleinen blonden Jungen.
Ich habe das Buch auch. Also, mein Sohn.
Genau, und der kleine blonde Junge hat dann diese ganzen Emotionen. Und dann denke ich mir, ja, ist ja okay. Mein brauner Sohn kann ja auch von einem weißen Kind die Emotionen lernen. Und dann blättere ich weiter und es kommen nur weiße Kinder vor. Und dann denke ich, okay, vielleicht muss er ja nicht nur weiße Kinder sehen. Vielleicht kann man es ja auch durchmischen. Und dann habe ich noch so ein paar andere Bücher gesehen, wo es so ein bisschen besser war. Aber im Großen und Ganzen saß ich da und dachte so, was kann man denn da machen? Also vielleicht könnte ich die Verlage anschreiben.
Ja, ich glaube, es hilft total, sich auszutauschen und Listen zu führen. Es gibt im Internet ganz gut versteckt ein paar Listen. Ich habe auch mal überlegt, vielleicht können wir auch unter diese Podcast-Folge ein paar Links setzen zu guten Beispielen.
Ich finde das total erschreckend. Also wirklich, ich dachte irgendwie, die Welt da draußen wäre schon eine andere. Also ne, man erinnert sich so an, also ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, wo man irgendwie noch so in Pippi Langstrumpf so mit ganz schlimmen Wörtern und Begriffen und wie auch immer konfrontiert war und irgendwie so im Kindergarten wurden sie ganz normal vorgelesen und vielleicht zu Hause irgendwie anders. Aber ich dachte so, damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr für mein Kind.
Also, kannst du dich dran erinnern, wie das war als Kind? Also dieses, ich kann mich ganz gut dran erinnern, dass ich schon oft gesucht, ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen größtenteils und ich habe oft danach gesucht, nach Menschen oder nach Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich weiß noch, dass ich finde es heute total lustig, weil ich das heute natürlich anders sehe und besser erkenne, dieses Muster. Also ich fand natürlich, ich fand Musik von schwarzen Frauen toll und von Women of Color. Ich war immer, also ich war sofort, ich war als Kind Fan von Prince und von Tina Turner und von Janet Jackson und das hat mir gefallen und die fand ich toll. Ich habe natürlich nicht zusammengeschlossen, dass es daran lag, aber so im Rückblick schon ein bisschen. Oder ich fand die Cosby Show ganz großartig. Also das war für mich, also das war so ein Moment, dass, weil ich plötzlich schwarze Kinder gesehen habe und ich bin in eine Schule gegangen, da waren keine schwarzen Kinder, in der Kita auch nicht. Und ich weiß nicht, aber ich dachte auch, dass es besser geworden wäre, deshalb hat mich das auch so ein bisschen enttäuscht mit diesen Büchern. Und das Buch, das Dalon gerade genannt hat, das haben wir tatsächlich auch zu Hause liegen. Und ich finde, abgesehen von diesen Gesichtern, von diesem kleinen weißen Junge, der fröhlich ist oder eben noch nicht, ist diese Familie daneben. Also da gibt's dann so, ne, das ist so aufgezeichnet, Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, Bruder, Schwester. Und ich meine mal abgesehen davon, dass die Bezeichnung einer Familie, dass die immer so aus zusammengestellt ist, schon problematisch ist, ist es halt auch einfach so eine komplett weiße Familie. Und ich habe die Seite immer ausgelassen. Ich hab die nie vorgelesen. Ich habe nie gesagt, schau mal, das sind so Papa, Mama, Opa, Oma, weil es trifft einfach nicht zu.
Das ist ganz lustig. Als Kind hatte ich so ein Pappbuch. Ich glaube, da ging es um den Flughafen. Also das waren einfach so ganz viele Szenen aus dem Flughafen. Und da kommen dann die Passagiere vor. Und das war immer total spannend, weil sie sehr gut zu meiner Familie passten. Also außer der kleine Junge, das war ein weißer kleiner Junge, aber da kam dann ein Mann so mit Turban und Vollbart, ein brauner, südasiatisch aussehender Mann, der sehr wie mein Vater aussieht, außer dass mein Vater keinen Turban trägt. Dann so eine weiße Frau mit so hellbraunen Haaren, wie meine Mutter damals aussah. So eine ältere Frau mit so grauen Haaren, die sah aus wie meine Großtante. Und das war so ein Buch, damit habe ich mich total identifiziert, auch irgendwie mit diesem weißen Jungen. Das war so ein bisschen egal, dass das nicht ganz so gut gepasst hat. Aber wahrscheinlich war da auch so viel Vielfalt drin, weil es eben zum Flughafen, ne? Also da kommen dann die ganzen Leute. Ja, also vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war vielleicht dieser Inder mit dem Turban auch der einzige Nicht-Weiße. Das müsste ich mir nochmal angucken. Aber genau, also auf jeden Fall hat mir, glaube ich, meine Mutter das auch so vorgelesen, dass wir das alles sind. Und ich fand das total plausibel, dass das passen könnte.
Es sind schon so Reisethemen, wo es dann doch irgendwie funktioniert. Also ich hatte so dieser super kommerzielle Felix, der kleine Hase. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo es dann irgendwie so alles von gab, so Schulranzen bis Mäppchen und so. Und der geht ja immer auf Reisen, das ist eigentlich ein Kuscheltier. Und erlebt immer Abenteuer und schickt praktisch seiner Besitzerin immer so Briefe. Und dann war er in Afrika und, glaube ich, auch im Kindergarten oder in der Schule und beschreibt dann so, hey, hier lernen die Kinder das und das. Und ich weiß noch, was ich mich daran erinnert habe, so zum Denken, ach cool, da gehöre ich eigentlich hin. Also ich habe, glaube ich, nicht dieses Ding gemacht, so von wegen, ich muss nach Afrika. Aber ich war so, da sind Kinder so wie ich im Kindergarten so. Und dann plötzlich ist mir, glaube ich, erst mein Umfeld so richtig klar geworden. Und ich bin die ersten, ich glaube, ein Jahr, meine Mutter würde mich jetzt sofort korrigieren, aber auf jeden Fall habe ich nochmal Kindergarten gewechselt, in einen Kindergarten gegangen. Da wurde ich halt noch damit konfrontiert, dass halt so die 10 kleinen Negerlein gesungen wurden. Und meine Mutter da irgendwie Diskussionen hatte und so. Und dementsprechend waren halt dann auch jedenfalls schon mal die älteren Kinder, die das irgendwie halt schon mal 2, 3 Schritte vor mir gecheckt haben. Und ja, ich weiß noch, wie dieses Felix-Buch mir plötzlich so klar gemacht hat, irgendwie passe ich hier nicht rein. Das war für mich eine total traurige Erkenntnis, weil ich sie, glaube ich, einfach später, andere haben das schon kapiert und für mich kam es einen Moment später.
Das finde ich total erschreckend. Also, weil meine Familie ist, als ich 3 war, nach Indien gezogen und dann war ich halt in einem Kindergarten mit anderen braunen Kindern. Und ich kenne diese Szenen eigentlich einfach nur so von Erzählungen von People of Color in Deutschland und denke mir immer so, oh Gott, mein Kind wird jetzt auch dahin gehen und hoffentlich haben sich die Sachen in den letzten 20, 25 Jahren geändert. Ich weiß es nicht so genau. Ja, wir sind jetzt auch gerade auf der Suche nach einer passenden Kita und mal schauen.
Ich finde das total gruselig. Also jetzt reden wir über die gleichen Dinge, mit denen man, also ich in meiner Kindheit konfrontiert war. Also mache ich mir jetzt wirklich Sorgen, was dann mein Kind in der Kita konfrontiert war. Und jetzt musst du, Saskia, uns beiden sagen, es gibt sie, die tollen Kitas.
Es gibt sie, die tollen Kitas.
Und man kann sie auch in Berlin noch bekommen.
Ja, also ich verstehe eure Sorgen. Nee, also es hat sich schon, glaube ich, einiges geändert. Und das, was sich für mich auch geändert hat, oder was ich merke, ist, dass viele Eltern viel sensibler sind und dass die Erzieher anders damit umgehen. Also ich habe so eine Szene mitbekommen von unter Erziehern letztens, also in der U-Bahn, auf der Straße, also nicht in der Kita, sondern außerhalb, wo der eine Erzieher ein Wort verwendet, das ich bin so zusammengezuckt, für eine Süßspeise mit dem N-Wort. Und der andere Erzieher hat ihn sofort so gemaßregelt, gesagt, sag mal, spinnst du, das kannst du nicht sagen. Und ich musste halt so ein bisschen schmunzeln, weil ich es total angenehm und überraschend auch fand, dass nicht nur das bei mir so war, dass ich zusammengezuckt bin, sondern auch irgendwie da ein weißer Erzieher daneben steht, der sagt so, nee, geht nicht. Und das war halt früher anders. Und das war, glaube ich, anders, als wir noch Kinder waren oder zumindest als ich Anfang der 90er so in die Grundschule gekommen bin, da gab es durchaus Kinder, naja, es war schwierig, sagen wir mal so. Oder Eltern auch. Also dass Kinder mich das N-Wort genannt haben, kam regelmäßig vor. Und dass die das von ihren Eltern hatten, war halt auch ja selbstredend. Ne? Ich kann mich im Nachhinein konnte ich mich auch erinnern, dass so ein paar Eltern sehr komisch mit mir umgegangen sind, wenn ich da zu Hause mal vorbeigekommen bin zur Geburtstagsfeier und so. Ich glaube, das ist heute anders. Hoffe ich sehr. Also, ja.
Die Frage ist, glaube ich, so wie sehr hat sich so das Grundlevel verändert, ne? Also, weil wir sind jetzt schon auf der Suche nach einer Kita und wir wohnen in Berlin-Kreuzberg, wo man sich vorstellen könnte, dass es sehr, sehr viele interkulturelle Projekte gibt. Und in unserem Umkreis gibt es aber nur eine Kita, die sozusagen explizit interkulturell ist und auch zweisprachig ist und alle anderen nicht so sehr. Und ich hoffe halt die ganze Zeit, dass die vielleicht auch so bunt gemischt sind oder auch Mehrsprachigkeit oder so fördern oder zumindest zelebrieren oder so. Aber von den Beschreibungen klingen die alle nicht so. Also die klingen halt alle, also manche sagen so, ja, oder paraphrasiert sozusagen, ja, es ist auch okay, wenn Kinder eine andere Muttersprache zu Hause sprechen und so, aber das wird halt immer so als so eine Art von Förderbedarf oder so dargestellt. Also wir fördern die Kinder besonders, die halt nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Mhm. Und ich denke mir die ganze Zeit so, naja, eigentlich so, unser Kind wird hoffentlich zweisprachig jetzt aufwachsen und wir sind in Kreuzberg. Wo gibt es einen besseren Ort für ganz kleine Kinder, um zum Beispiel Türkisch oder so einfach zu lernen? Also wir haben keine Bezüge zum Türkischen in der Familie, aber ich fände es total okay, wenn mein Kind, das in Kreuzberg aufwächst, dann auch irgendwo auf Türkisch sich mit Leuten unterhalten kann oder so.
Ja, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ich glaube auch, wenn die Kitas keinen expliziten interkulturellen Ansatz haben, dass die Chancen in Kreuzberg ganz gut stehen, dass dein Kind nicht in so eine Kartoffelkita kommt. Ich habe jetzt auch oft dieses Wort zu sagen.
Das K-Wort.
Ja. Aber ich glaube, es sind halt so zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, welche Kinder gehen in die Kita? Und das andere ist, welche Ansätze haben die Erzieher und was für ein Erziehungsprogramm fahren die? Und ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, dass die Erzieher sensibilisiert sind dafür, dass, ja, also Vorurteile sind ja erlernt. Kinder lernen das ab einem gewissen Alter. Und dieses Othering wird ja auch früh betrieben. Und das, was ich vorhin meinte, mit ab 2 Jahren sieht man das bei Kindern, dass die diese Unterschiede machen und dass man da aktiv entgegenwirkt. Ich glaube, das ist so ein guter Mechanismus, um Rassismus im Allgemeinen in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Ist halt bei den Kindern anfangen und gucken, dass da gar nicht dieses Gefühl aufkommt von, wir sind in der Mehrzahl. Die Frage, die sich ja dann auch stellt, ist es in Gegenden, die ein höheres Einkommen haben, ein höheres Durchschnittseinkommen, nicht teilweise sogar so, jetzt Prenzlauer Berg oder so, dass da mehr rein biodeutsche Kitas existieren?
Mhm, damit greifst du meine größte Angst auf. Also ich beschäftige mich tatsächlich seit, glaube ich, Mai mit Kitas, weil ich echt so das Gefühl habe, also ich wohne in Prenzlauer Berg und habe so das Gefühl, das muss so sein. Ich meine, da sagen die auch schon die ersten Kitas, nee, 2020, schöner Versuch, aber versuchen sie es woanders. Und ich habe da echt so ein bisschen Schiss vor, also nach einem Jahr wieder einen Job zu kommen und dann eine Kita zu dem Zeitpunkt zu haben, ist irgendwie, ja, Lottogewinn. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann merkt man schon, also wir haben super viele so bilinguale Kitas, Deutsch-Französisch, Deutsch-Chinesisch, Deutsch-Spanisch, ne, sind also die anerkannten zweiten Muttersprachen, die gibt's alle so. Jeder will auch am liebsten sein Kind irgendwie in die deutsch-chinesische Kita und dann studiert später BWL. Naja, wie auch immer, aber also ich mache mir große Sorgen einfach darum, dass mein Kind nachher ja, in so eine Michel aus Lönneberger Kita kommt mit Gretas und Idas und Emils. Und ich mir dann denke, oh Gott, jetzt stehe ich allein da irgendwie vorher zu sensibilisieren oder funktioniert das? Wie sind die ErzieherInnen? Also ich fühle mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, diesen Background, diesen Schutzraum zu geben, zu dem mein Kind irgendwie kommen kann und das auch ausdrückt einfach, was es fühlt, wenn es da in der Kita ist, ne? Und ist ja auch super jung noch. Also ich bin so ein bisschen innerlich auf der Suche nach so einer Idee, nach so einem Fahrplan, wie ich unterstützend da sein kann.
Ja, aber ist es dann nicht auch irgendwie komisch? Also fühlst du dich, oder sagen wir mal so, ich habe mich komisch gefühlt, so viel über die Hautfarbe meines Kindes nachzudenken. Also es ist ja, es wird dann auch irgendwann absurd. Alle anderen kommentieren ja schon vorher, wenn du schwanger bist, wie wird das Kind aussehen? Ist es dann weiß? Ist es of color? Was passiert? Und dann hörst du ja die ganze Zeit nichts anderes. Oh, das sieht aber total aus wie und das hat aber gar nichts von dir. Oder es sieht total aus wie du so. Und du bist es ja eigentlich selber total leid, drüber zu reden. Und das Nächste, was du selbst machst oder was ich ja auch dann gemacht habe, ist drüber nachdenken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich Hautfarben, Kategorien wird das alles nicht so. Und wenn das nicht so wird, dann passieren schlimme Dinge mit meinem Kind. Also vielleicht ist ja der Anspruch mehr, dass es nicht komplett homogen ist, aber vielleicht ist ja auch eine weiße Kita dann gar nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt.
Ja, ich glaube, ich verfall da schon in so eine gewisse Panik. Und das, was ich ja nicht denke, ist, dass nicht Greta die beste Verfechterin und Freundin meines Kindes werden kann und sich da vorstellt und irgendwie die dummen Sprüche, die ich von meiner Mutter gelernt habe, nachher so verteidigend sagen kann. Das glaube ich gar nicht. Ich zweifle, glaube ich, ganz viel einfach nur daran, so dass ich so unvorbereitet dann bin, so für so Momente, wo ich mir denke, jetzt musst du aber was sagen, weil ich ja schon manchmal selber für mich so, ja, auch so eine Strategie entwickle, dass ich manchmal mir so die Energie spare, wenn ich mir denke, okay, dagegen könnte ich jetzt irgendwie einen blöden Kommentar zurückantworten oder mal die Leute darauf hinweisen, dass sie sich da unangenehm oder mir gegenüber falsch ausgedrückt haben. Aber ich spare mir gerade meine Lebensenergie. Und das ist aber was ich ja nicht bei meinem Kind anfangen möchte. Also, dass ich da immer so den Punkt finde, irgendwie höflich, aber konsequent zu sagen, so oder so eben nicht.
Das heißt, du hast Angst davor, die Angry Black Woman zu werden, ja, so ein bisschen. Ja,
genau.
Okay, alles klar, dann sagst du.
So, danke. Aber so wie früher am Spielfeldrand, einfach so, niemand gegen mein Kind.
Ja.
So ungefähr.
Ich glaube, selbst wenn alles ganz vorbildlich abläuft, ist vielleicht, muss man sich auch überlegen, ob man möchte, dass das eigene Kind das einzige nicht weiße Kind in so einem Kontext ist, wo es ganz viel Zeit verbringt, weil dann passieren ja auch so Sachen wie so sich selbst zu othern, ne? Also dann merkst du, okay, ich bin das einzige Kind, das hier irgendwie eine dunklere Hautfarbe hat. Woran liegt das? Was ist anders? Und so weiter. Also selbst wenn die anderen Kinder es nicht ansprechen oder so, dann bist du ja immer in dieser Situation, wie in diesem Buch. Also ne, man hat ja nichts dagegen, dass irgendwie ein weißes, blondes Gesicht einem erklärt, was traurig und so ist. Nur das Problem ist dann, wenn alle Gesichter weiß sind. Und dann stelle ich mir, glaube ich, schon es cooler vor, wenn eine Kita sozusagen für deutsche Verhältnisse überdurchschnittlich viele POC drin hat, einfach weil dann alle Kinder, die da hingehen, sich daran gewöhnen, dass die Kinder alle sehr unterschiedlich aussehen.
Ja, ich glaube, das ist ja so das, was man sich wünscht, ne? Also, dass die Kinder nicht alleine sind und dass sie ernst genommen werden. Das ist so meine Erfahrung, die mich gleich am meisten geprägt hat, ist in dieser weißen Familie aufzuwachsen, die ganz großartig war. Und meine Geschwister haben irgendwie die Kids im Hof, die mir das N-Wort nachgerufen haben. Also meine Schwester hat die mit Matsch beworfen und dann sind wir gelaufen. Ja, das war total eigenartig, weil die mussten sich ja auch ganz viel Sachen anhören und haben dann immer, mussten mich dann immer so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich war die Kleinste. Ich kann mich noch an eine Gegebenheit erinnern, also ich lieb meinen großen Bruder enorm über alles sowieso, aber für diese Aktion noch viel mehr, weil da waren wir schwimmen und die Leute wollten halt immer von außen immer wissen, wieso sieht dieses Kind so aus, wie es aussieht, ne? Und dann kam jemand so, ob ich adoptiert bin. Ich habe auch ganz oft gehört, das sind nicht deine echten Eltern und so. Und wollten ganz genau wissen, wer da jetzt zu wem wie gehört. Und der kam irgendwie an und meinte zu meinem Bruder, sag mal, was ist denn mit ihr da? So, wieso ist denn die so dunkel? Und mein Bruder hat so angeguckt, das ist meine Schwester, wir wissen auch nicht, wieso die immer so braun wird im Sommer. Na, und hat sich umgedreht und ist gegangen und der Typ stand halt da und hat so geguckt, ich hätte es nie vergessen. Aber das ist halt so, das war schon gut und das hat mir tierisch geholfen, aber ich hätte halt auch immer so gern jemanden gehabt, der aussieht wie ich, so, der das anders verstehen kann und sehen kann und auch in der Konstellation, in der Schule ernst nimmt, was passiert. Und das ist ja auch so ein bisschen, wieso wir diesen Podcast machen. Also so sich gegenseitig sehen und auch sehen, was einen beschäftigt und das nachvollziehen können, ist enorm viel wert und bringt enorm viel Selbstbewusstsein. Und in der Schule geht's ja dann auch darum, oder in der Kita, dass man, wenn man Rassismus erfährt, das sagen kann und das ankommt und das dann nicht so klein gemacht wird, so, oh, was, also was haben wir immer gehört? Ah, oh, nee, das, der macht das nur, weil er dich so toll findet, ne? Oh Gott, ey.
Also ich lieb das.
Ja, der findet deine Haare halt schön, der meint das gar nicht so und so. Und immer dieser, diesen Reflex, dass der halt mal wegfällt. Also ich finde, das war eine der prägendsten und am schwersten wieder rauszukriegendsten, ist das ein Wort? Nee. Erlebnisse in meiner Kindheit, dass ich lernen musste, darauf zu bestehen, dass das jetzt Rassismus ist und dass ich das sagen darf und dass ich auch sauer sein darf und dass ich nicht immer alle anderen, die es getan haben, in Schutz nehmen muss.
Habt ihr das Gefühl, das kommt erst so oder das ist einfach schon, das Kind kommt auf die Welt und ab dem Zeitpunkt ist man plötzlich damit konfrontiert, nochmal so eine Person zu beschützen und für die dann einzustehen und zu sagen, das ist jetzt Rassismus und das ist so?
Ja, ich glaube halt, dass die Frage, wer da wen beschützen muss, davon abhängt, wie ähnlich man sich sieht. Also das, den Reflex, dein Kind zu beschützen, hast du wahrscheinlich sofort, wenn du denkst, es wird ähnliche Erfahrungen machen wie du. Und ich glaube, dass Kinder teilweise auch den Reflex haben, ihre Eltern zu beschützen. Also das funktioniert ja in beide Richtungen.
Ja, absolut. Ich erinnere mich daran, dass ich ganz viele Dinge zu Hause nicht erzählen wollte, zum Beispiel. Also ich fand das auch so ein bisschen so, ja, schon eine Scham, glaube ich. Also ich kann das ja so, diese kindlichen Gefühle ist ja immer so ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Aber ich weiß, dass meine Mutter auch so 2-3 Sachen einfach mitbekommen hat, weil es dann beim Abholen vom Kindergarten oder so nochmal passiert ist. Und ich dann erst später erzählt habe, ja, eigentlich sagen sie das oft und ich das aber nicht so sagen wollte zu Hause. Das war mir unangenehm.
Andererseits sozusagen Eltern sein ist ja eigentlich die ganze Zeit in so einer Beschützerrolle sein. Ne? Also was weiß ich, es kann ja auch nicht rassistisches Mobbing könnte ein Problem sein. Dein Kind könnte da Mobber sein. Das ist mein persönliches Horrorszenario, dass ich dann nicht sozusagen mein Kind beschützen muss, sondern dass ich mein Kind zur Rechenschaft ziehen muss, weil es irgendwie andere Kinder schlecht behandelt oder so. Aber klar, also da hat man dann sozusagen noch eine Sache mehr, auf die man achten muss. Also man kann ja für alles gemobbt werden. Als wir über Namen nachgedacht haben, haben wir gleich auch über alle Witze, die man machen kann, nachgedacht. Und
guter Move. Genau.
Jetzt haben wir halt alle Witze präsent und müssen darauf achten, dass wir sie nicht sagen. Genau, deswegen ein okayer Move, aber ja, genau. Ja, und dann gibt's halt die eine Sache mehr, über die man nachdenken muss. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber vielleicht will man das auch nicht erzählen, je nachdem, wie deine Eltern reagieren. Andererseits sagst du ja, deine Mutter hat immer total cool reagiert und war super.
Ja, also ich weiß überhaupt nicht, wo das hergekommen ist. Ich glaube, ich hatte schon so ein Stück weit auch so ein Versagen. Also nicht, dass mir das so, ja, aber irgendwie war ich alle, also.
Dass du es nicht selbst geregelt
hast. Ja, genau. Ich glaube, das war schon so ein bisschen so, jetzt hätte ich es doch mal irgendwie selber hinkriegen können. Und mir hat einfach eine Zeit lang, glaube ich, nochmal jemand gefehlt. So später hatte ich das im Kindergarten, so war nochmal jemand nebendran stehen, der einfach auch irgendwie einen dummen Spruch gezogen hat oder so und auch ein ganz anderes Background-System so an ErzieherInnen, aber so in meinem ersten Kindergarten weiß ich noch, dass das immer so ein Gefühl von Mist, jetzt ist dir der gute Spruch von gestern Abend, als du es erzählt hast, so zum zu Bett gehen nicht eingefallen, jetzt ist es wieder passiert, morgen vielleicht besser, so ungefähr, und dann habe ich es irgendwie dann doch nicht erzählt. Also ich habe das schon sehr eine gute Zeit lang auch so ein bisschen in mich reinfressen können, wollen, wie auch immer.
Wie kann man da entgegenwirken? Das ist irgendwie eine Frage, die man sich wahrscheinlich in vielen Erziehungsbereichen stellen muss. Aber ich meine, Erziehung ist ja auch sehr viel einfach nur Begleitung und Dasein. Und ich finde es schon richtig, auch drüber nachzudenken, was gibt's noch für andere Dinge, über die man, ne, Mobbing und hin und her und über die man nachdenken muss als Elternteil. Aber ich glaube, dass die Besonderheit bei Rassismus ist halt, dass es eine gesellschaftliche Struktur ist, gegen die, wo du schon vorher weißt, dass dein Kind alleine nicht dagegen ankommt. So, und du auch nicht. Und ich glaube, dieses drüber nachdenken, wie bereiten wir uns als Familie vor, wie bereiten wir uns als Elternteile vor, damit umzugehen in einer sehr emotionalen Verbindung, die du ja zu deinem Kind hast.
Ja, ich glaube, was ich relativ spät für mich so gelernt habe, ist wirklich so zu sagen, ich brauche nicht immer einfach nur einen guten Spruch, sondern ich kann auch einfach hinstehen und sagen, das ist super verletzend aus den und den Gründen. So, ich glaube, das ist mittlerweile auch einfacher, weil es eben nicht nur, wie du vorhin beschrieben hast, so ein ach komm, ist doch nicht so schlimm. Also ich glaube, da hat sich schon was getan. Aber das, die Erkenntnis kam mir sehr spät und damit würde ich sagen, hadere ich auch heute noch oft, dass ich so manchmal dann schweige, wenn mir dann doch nicht so ein guter Seitenhieb einfällt. Und ich glaube, dass ich in meiner Kindheit so ein bisschen darauf gepolt worden bin, so dann einfach zurück auszuteilen, so ein bisschen, ne, so Ellenbogen raus. Das hat auch gut funktioniert und ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie falsch war, aber vielleicht war das so ein bisschen oder ist das einer der Punkte, um so, also so eine Situation entgegenzuwirken, auch einfach mal zu sagen, hey, ist auch okay, dann wenn du nicht den guten Spruch hast oder dir dann nicht danach ist, dann einfach auch zu sagen, du verletzt mich, ist genauso eine super gute Strategie, wie wenn dir halt was einfällt, um mal zurückzukontern, so.
Ich glaube, das ist voll die gute Idee. Ich habe gerade so die ganze Zeit gedacht, eigentlich geht's darum, den Kindern so ein Selbstbewusstsein zu geben, dass es sie nichts anhat, aber das ist ja dann auch so wieder so eine Leistungsforderung, so du darfst dir nichts anhaben lassen und wahrscheinlich ist es wichtiger, sie mit dem Versagen vertrauter zu machen oder sozusagen zu sagen, du wirst versagen im Kampf gegen Rassismus, also es wird ganz, ganz viele kleine Schlachten geben, die du verlierst und das ist auch okay und es in dem Augenblick musst du nicht gucken, wie kriege ich es taktisch noch gedreht, wie mache ich noch einen gemeinen Spruch zurück, sondern dann einfach eine Gefühlsäußerung, finde ich, hatte ich so nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, also dieses, du darfst traurig sein und du darfst wütend sein und du darfst auch sprachlos sein manchmal, also und du darfst auch einfach zu mir kommen und dich ausheulen, wenn es nicht mehr geht, weil das ist ja, also ich finde diese Auswahl an Werkzeugen, wie man damit umgeht, das ist so das, was man mitgeben kann. Und ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, wie es meinem Kind gehen wird, wenn er irgendwann mal hört, das ist aber nicht deine Mutter. So, weil, also im Moment höre das nur ich, aber er wird definitiv an den Punkt kommen, wo ihm jemand sagt, das ist nicht deine Mutter. Und was das dann in ihm auslöst und wie er dann damit umgeht und ob er dann das Gefühl hat, er muss das auskämpfen, so. Also auch für diese Situation muss ich mir irgendwie Werkzeug zurechtlegen und ihm sagen, das ist nicht dein Kampf, den du kämpfen musst. Und du musst auch niemandem was beweisen. Du musst nicht beweisen, dass ich deine Mutter bin. Ich werde es immer sein. Das löst bei mir ganz viel aus, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss als Kind sagen, aber das sind meine Eltern und das ist meine Familie und dass ich mir dieses Recht auf diese Familie da zurückholen muss in diesen Diskussionen mit irgendwelchen total unhöflichen Kindern.
Ich bin in dem Zuge auch total gespannt, wie das eventuell eben auch für meinen Freund sein wird, weil ich mir dann manchmal denke, naja, ich kenne ja schon viele Situationen, also klar von mir und sie liegen Jahre zurück, aber ich glaube, ich habe ja nicht mehr unbedingt diese Sprachlosigkeit bei manchen Situationen, ne, wo man erstmal so dasteht, so, did that really happen? Did they just say that? So, ne? Und wie das, wie er damit umgehen wird, weil das ja für ihn eine neue Situation ist, so. Und dann frage ich mich, ist das schwieriger oder ist das vielleicht auch einfach ein Vorteil, weil man nicht so, also ich bin ja auch schon so ein bisschen so, ich habe meine Erfahrungen, ich weiß, wie das so und so abgelaufen ist, vielleicht bin ich bei manchen Dingen auch einfach gleich so super auf Abwehr oder
du hast ja, ein Werkzeug.
So, genau, danke. So, und so die Mittel, die ich immer die geholfen habe und jemand anderes geht ganz anders damit um, was vielleicht ein viel einfacherer Weg sein kann.
Dein Freund ist weiß.
Ja, oder, okay, genau, ja, stimmt. Entschuldigung. Nee, ja. Guter Hinweis an dieser Stelle.
Genau, weiß sein benennen. Für mich macht es gerade einen großen Unterschied, ob ich annehme, dein Freund ist weiß oder sozusagen ja. Hat seine eigenen Rassismuserfahrungen.
Absolut.
Und hat seinen eigenen anderen Werkzeugkoffer. Okay.
Nee, der muss, nee.
Ja. Ja, meine Freundin ist auch weiß und und ich glaube, das erleichtert ja viel, ne, weil du sozusagen das eine privilegierte Elternteil hast, das in bestimmten Situationen anders eingreifen kann.
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, auch für weiße Elternteile sich vorzubereiten. Also so, wie wir ja in diese Folge eingestiegen sind. Es gibt Wege, sich fortzubilden und es gibt Wege, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man die Erfahrungen selber nie machen kann und nie gemacht hat. Aber es ist definitiv wichtig, drüber zu reden, finde ich.
Ja, gute Vorbereitung ist alles oder ziemlich viel zumindest. Damit geht unsere Folge wieder zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns an diese E-Mail-Adresse, nämlich weißabgleich@taz.de, weißabgleich mit Doppel-S. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja, genau, das war Weißabgleich, der Taz-Podcast von People of Color für People of Color. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, geht gerne auch mal auf taz.de und sucht euch Taz zahl ich. Da könnt ihr uns auch eine Kleinigkeit dalassen, denn dieser Podcast ist zwar kostenlos und auch die Inhalte auf taz.de, aber er wird natürlich nicht kostenlos erstellt. Ihr findet auch noch weitere Podcasts auf taz.de, unter anderem die Lokalrunde und Specht hat Recht. Auch ganz neu, hört mal rein. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.